Borelli insistierte, dass die E-Mails, in denen er seine Teilnahme detailliert beschrieb, gefälscht seien. Er beauftragte sogar einen Privatdetektiv, um dies zu beweisen. Der Ermittler erklärte, die Google-Protokolle zeigten, dass die Mails angeblich nie abgeschickt worden seien. Heute macht Borelli kein Geheimnis aus seinem Wunsch, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro abgesetzt zu sehen. Nach seinen Vorstellungen soll er sogar durch die Straßen geschleift und von einem Bajonett aufgespießt werden, genau wie es bei dem libyschen Führer Muammar Gaddafi durch die NATO-gestützten Milizen geschah. Update: Borelli kontaktierte das Grauzone-Magazin nach der Veröffentlichung dieses Artikels, um seine Beteiligung an der Fiesta Mexicana-Geschichte zu erläutern. Borelli nannte das Meeting eine legitime Aktion, die in einem Hotel mit einem anderen Namen in Mexiko stattfand. Auf die Frage, ob Utpor das Treffen koordinierte, stellte er lediglich fest, dass er die Arbeit von Utpor Canfas schätzt und obwohl er sie nicht finanziell fördert, habe er bereits Aktivisten aus verschiedenen Ländern empfohlen, ihre Arbeit zu verfolgen und an den von ihnen angebotenen Veranstaltungen in verschiedenen Ländern teilzunehmen. Borelli fügte hinzu, das Einstein-Institut trainierte Tausende auf Aktivisten zu öffentlich in Venezuela. Gene Sharpes Philosophie wurde weithin studiert und übernommen. Und vermutlich sorgte sie dafür, dass die Unruhen nicht in einen Bürgerkrieg ausarteten. Die angebliche Fiesta Mexicana-Verschwörung floss ein in einen weiteren Destabilisierungsplan, der in einer Reihe von Dokumenten, die die venezolanischen Regierung veröffentlichte, enthüllt wurde. Im Mai 2014 veröffentlichte Caracas Dokumente, in denen ein Attentat gegen Präsident Nicolás Maduro beschrieben wurde. Die Veröffentlichung ließ erkennen, dass der Anti-Cafes-Hardliner Marlaco Inar Machado dahinter steckte, heute der wichtigste Handlanger von Senator Marco Rubio. Als Gründer der vom National Endowment for Demography finanzierten Gruppe Schmate, fungierte Machado als internationaler Verbindungsmann der Opposition, der 2005 Präsident George W. Bush besuchte. Ich denke, es ist an der Zeit, die Anstrengungen zu verstärken. Erledigen Sie die notwendigen Anrufe und sorgen Sie für die Finanzmittel, um Maduro zu vernichten, und alles andere wird sich lösen, schrieb Machado 2014 an den ehemaligen venezolanischen Diplomaten Diego Arias. In einer anderen E-Mail behauptete Machado, der gewaltsame Plan sei von dem US-Botschafter in Kolumbien, Kevin Whittaker, abgesegnet. Ich habe mich bereits entschieden und dieser Kampf wird fortgesetzt, bis dieses Regime gestürzt ist und wir unseren Freunden in der Welt liefern können. Wenn ich nach San Cristobal ginge und mich vor die OAS stellte, ich hätte nichts zu befürchten. Kevin Whittaker hat seine Unterstützung bereits bestätigt und die nächsten Schritte beschrieben. Wir haben mehr Geld als das Regime, um den internationalen Sicherheitsring zu durchbrechen. Guaido geht auf die Barrikaden. Im Februar errichteten studentische Demonstranten, die als Stoßtrupp der im Exil lebenden Oligarchen fungierten, im ganzen Land gewaltsam Barrikaden und verwandelten die von der Opposition kontrollierten Quartiere in aggressive Festungen, die als Guarimbas bekannt wurden. Während internationale Medien den Aufruhr als spontanen Protest gegen Maduros eiserne Faust darstellten, gab es zahlreiche Beweise dafür, dass die Partei des Volkswillens die Show inszeniert hatte. Keiner der Demonstranten an den Universitäten trug ein Universitäts-T-Shirt, sie trugen alle T-Shirts mit dem Logo der Partei des Volkswillens oder von Gerechtigkeit jetzt, sagte ein Guarimba-Teilnehmer damals. Es waren vielleicht Studentengruppen, aber die Studentenräte sind mit den Oppositionsparteien verbunden und sind ihnen Rechenschaft schuldig. Auf die Frage nach den Redelsführern sagte der Guarimba-Teilnehmer, wenn ich ganz ehrlich bin, diese Leute sind jetzt Abgeordnete. Etwa 43 Menschen wurden 2014 bei den Guarimbas getötet. 3 Jahre später gab es neue Ausbrüche und es kam zu massenhafter Zerstörung der öffentlichen Infrastruktur, der Ermordung von Unterstützern der Regierung und 126 Toten, von denen die meisten Cafes-Anhänger waren. In einigen Fällen wurden die Regierungsanhänger von bewaffneten Gangs lebendig verbrannt. 2014 war Guaido direkt an den Guarimbas beteiligt. Tatsächlich twitterte er ein Video, das ihn mit Helm und Gasmaske zeigte, umgeben von maskierten und bewaffneten Elementen, die eine Autobahn blockiert hatten und in einen gewaltsamen Zusammenstoß mit der Polizei verwickelt waren. Bezug nehmend auf seine Mitgliedschaft bei der Generation 2007 proklamierte er: Ich erinnere mich an 2007. Damals proklamierten wir Studenten. Jetzt rufen wir Widerstand! Ausrufezeichen Widerstand. Guaido löschte den Tweet in offensichtlicher Sorge um sein Image als Verteidiger der Demokratie. Am 12. Februar 2014, in der heißen Phase der Guarimbas in diesem Jahr, ging Guaido während des Wahlkampfs der Partei und von Gerechtigkeit jetzt zu Lopez auf die Bühne. Während einer sehr langen Hetzrede gegen die Regierung drängte Lopez die Menge zum Marsch auf das Gebäude der Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Diaz. Bald darauf wurde Diaz' Büro von bewaffneten Banden angegriffen, die es zu in Brand zu setzen versuchten. Sie verurteilte die Aktion als geplante und vorsätzliche Gewalt. Bei einem Fernsehauftritt im Jahr 2016 bezeichnete Guaido die Todesfälle infolge von Guaras einer Guarimba-Taktik, bei der Stahldraht über eine Fahrbahn gespannt wird, um Motorradfahrer zu verletzen oder zu töten, als Mythos. Seine Kommentare verharmlosten eine fatale Taktik, durch die Zivilisten wie Santiago Pedroza getötet und neben vielen anderen ein Mann namens Elvis Duran enthauptet wurde. Diese abscheuliche Missachtung des menschlichen Lebens sollte seine Partei des Volkswillens in den Augen eines Großteils der Öffentlichkeit einschließlich vieler Gegner von Maduro kennzeichnen. Die Regierung zeigt Härte gegen die Partei des Volkswillens. Die Eskalation der Gewalt und die politische Polarisierung im ganzen Land veranlasste die Regierung, gegen die Parteiführer vorzugehen, die die Eskalation geschürt hatten. Fred Hugo Evara, Vizepräsident der Nationalversammlung und stellvertretender Vorsitzender der Partei des Volkswillens, war einer der Anführer bei den Straßenkrawallen 2017. Angesichts des drohenden Prozesses wegen seiner Rolle bei den Aufständen suchte er Zuflucht in der chilenischen Botschaft, wo er sich immer noch aufhält. Esther Toledo, ein Abgeordneter der Partei aus dem Bundesstaat Zulia, wurde im September 2016 von der venezolanischen Regierung wegen Terrorfinanzierung und der Planung von Mordanschlägen gesucht. Er soll die Mordpläne gemeinsam mit dem ehemaligen kolumbianischen Präsidenten Alan Faro Uribe entwickelt haben. Toledo floh aus Venezuela und hielt Vorträge bei Human Rights Watch, bei dem von der US-Regierung unterstützten Freedom House, dem spanischen Kongress und dem Europäischen Parlament. Carlos Graffe, ein weiteres von UTPOR ausgebildetes Mitglied der Generation 2007, das die Partei führte, wurde im Juli 2017 festgenommen. Laut Polizei war er im Besitz einer Tasche, in der sich Nägel, der Sprengstoff C4 und ein Zünder befand. Er wurde am 27. Dezember 2017 freigelassen. Leopoldo Lopez, der langjährige Vorsitzende der Partei, steht heute unter Hausarrest wegen seiner Schlüsselrolle bei der Tötung von 13 Personen bei den Guarimbas 2014. Amnesty International lobte ihn als Gefangenen mit gutem Gewissen und verurteilte seine Verlegung vom Gefängnis in sein Haus als nicht ausreichend. Mittlerweile initiierten Angehörige der Opfer eine Petition für eine höhere Strafe. Eonboi Koecha, der Posterboy der Kochbrüder, wurde 2016 von Sicherheitskräften festgenommen, weil sich angeblich ein Kilogramm Sprengstoff in seinem Wagen gefunden hatten. In einem Kommentar der New York Times proterte Goi Koecha, die Beschuldigungen seien frei erfunden, und behauptete, er sei nur wegen seinem Traumes von einer demokratischen Gesellschaft, frei von Kommunismus, in Haft. Er wurde im November 2017 entlassen. David Smolanski, ebenfalls Mitglied der ursprünglich von UTPOR ausgebildeten Generation 2007, wurde der jüngste Bürgermeister von Venezuela, als er 2013 in dem wohlhabenden Vorort El Hatillo gewählt wurde. Er musste jedoch zurücktreten und wurde vom obersten Gerichtshof zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er für schuldig befunden wurde, bei den Guarimbas Gewalt angestachelt zu haben. Als die Gefängnisstrafe drohte, rasierte sich Smolanski den Bart ab, setzte eine Sonnenbrille auf und verschwand, als Priester verkleidet, nach Brasilien, mit einer Bibel in der Hand und einen Rosenkranz um den Hals. Heute lebt er in Washington, D.C., wo er vom Sekretär der Organisation der amerikanischen Staaten, Luis Almagro, auserkoren wurde, die Arbeitsgruppe über die venezolanische Migrations- und Flüchtlingskrise zu leiten. Am 26. Juli vergangenen Jahres veranstaltete Smolanski ein von ihm sogenanntes freundschaftliches Wiedersehen mit Eliot Abrams, dem verurteilten Verbrecher aus der Iran-Contra-Affäre, der von Trump als Sondergesandter in Venezuela eingesetzt wurde. Abrams war für die Überwachung der geheimen US-Politik der Bewaffnung der rechten Todesschwadronen in Nicaragua, El Salvador und Guatemala zuständig. Seine wichtige Rolle bei dem Putsch in Venezuela lässt befürchten, dass ein weiterer blutiger Stellvertreterkrieg bevorsteht. 4 Tage davor hatte Maduro ein weiteres Mal gedroht und ihm erklärt, wenn er sein Leben retten will, sollte er verstehen, dass seine Zeit abgelaufen ist. Ein Bauer im Spiel. Das Zusammenbruch der Partei des Volkswillens unter dem Gewicht der von ihr inszenierten gewaltsamen Destabilisierungskampagne entfremdete große Teile der Öffentlichkeit von ihr und brachte ihr Führungspersonal ins Exil oder in Haft. Guaido spielte dabei eine untergeordnete Rolle, da er die meiste Zeit seiner 9-jährigen Karriere als Abgeordneter in der Nationalversammlung verbracht hatte. Guaido, der aus einem der dünn besiedelten Bundesstaaten Venezuelas stammt, erreichte bei den Parlamentswahlen 2015 den 2. Platz und gewann nur 26% der abgegebenen Stimmen, um seinen Platz in der Nationalversammlung halten. In der Tat war sein Hintern vielleicht bekannter als sein Gesicht. Guaido ist bekannt als Präsident der von der Opposition dominierten Nationalversammlung, aber er wurde nie in diese Position gewählt. Die 4 Oppositionsparteien, aus denen sich der Runde Tisch der demokratischen Einheit zusammensetzte, hatten sich auf eine rotierende Präsidentschaft geeinigt. Die Partei des Volkswillens war an der Reihe, aber ihr Gründer Lopez stand unter Hausarrest. Unterdessen hatte sein Stellvertreter, Guevara, in der chilenischen Botschaft Zuflucht gesucht. Eine Figur namens Juan Andrés Mella wäre als nächster an der Reihe gewesen, aber aus Gründen, die erst jetzt klar sind, wurde Juan Guaido ausgewählt. Der Aufstieg von Guaido hat etwas mit der Klasse zu tun, bemerkte der venezolanische Analyst Sequeira. Mella ist erstklassig, hat an einer der teuersten Privatuniversitäten in Venezuela studiert, aber er konnte nicht so leicht der Öffentlichkeit verkauft werden wie Guaido. Zum einen hat Guaido Mestizo-Gesichtszüge, wie die meisten Venezolaner, und er erscheint eher wie ein Mann aus dem Volk. Zum anderen stand er nicht so sehr im Mittelpunkt des Medieninteresses, so dass man aus ihm so ziemlich alles formen konnte. Im Dezember 2018 schlich sich Guaido über die Grenze und machte Ausflüge nach Washington, Kolumbien und Brasilien, um die Pläne für Massendemonstrationen während der Amtseinführung von Präsident Maduro zu koordinieren. In der Nacht vor Maduros Vereidigung riefen der US-Vizepräsident Mike Pence und die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland Guaido an, um ihn ihrer Unterstützung zu versichern. Eine Woche später schlossen sich Senator Marco Rubio, Senator Rick Scott und der Abgeordnete Mario Díaz-Balart alles Abgeordnete aus dem Stützpunkt der rechten kubanischen Exil-Lobby in Florida Präsident Trump und Vizepräsident Pence im Weißen Haus an. Auf ihre Bitte hin stimmte Trump zu, Guaido zu unterstützen, wenn er sich selbst zum Präsidenten erklärt. US-Außenminister Mike Pompeo traf sich laut Wall Street Journal am 10. Januar persönlich mit Guaido. Pompeo konnte den Namen von Guaido jedoch nicht aussprechen, als er ihn am 25. Januar in einer Pressekonferenz erwähnte und ihn Juan Guaido nannte. Bis zum 11. Januar wurde Guaidos Wikipedia-Eintrag 37 Mal verändert, in dem Bemühen, das Image der zuvor unbekannten Figur aufzupeppen, die nun ein Ably für Washingtons Regimekange Ambitionen darstellte. Schließlich wurde die Redaktion für seinen Eintrag dem elitären Gremium der Bibliothekare von Wikipedia übergeben, das ihn zum umstrittenen Präsidenten von Venezuela erklärte. Guaido ist vielleicht eine obskure Figur, aber er kombiniert Radikalismus mit Opportunismus und erfüllt so die Bedürfnisse Washingtons. Dieses Puzzlestück fehlte, sagte ein Vertreter der Trump-Administration über Guaido. Er war das Stück, das wir brauchten, damit unsere Strategie kohärent und vollständig wird. Zum ersten Mal, frohlockte Brunfield, der ehemalige amerikanische Botschafter in Venezuela gegenüber der New York Times, haben wir einen Oppositionsführer, der den Streitkräften und den Strafverfolgungsbehörden klar signalisiert, dass er sie auf der Seite der Engel und der Guten halten will. Aber Guaidos Partei des Volkswillens bildete die Stroßtruppen der Guarimbas, die den Tod von Polizeibeamten und einfachen Bürgern verursachten. Er rühmte sich sogar, selbst an den Straßenkämpfen beteiligt gewesen zu sein. Und jetzt muss er diese blutige Geschichte auslöschen, um Herz und Verstand von Militär und Polizei zu gewinnen. Am 21. Januar, einen Tag bevor es mit dem Putsch ernst wurde, hielt Guaidos Frau eine Videoansprache, in der sie das Militär aufforderte, sich gegen Maduro zu erheben. Ihr Auftritt war hölzern und nicht gerade inspirierend, was auch die politischen Grenzen ihres Mannes unterstreicht. Während Guaido auf direkte Hilfe wartet, bleibt er das, was er schon immer war, ein Lieblingsprojekt von zynischen Kräften aus dem Ausland. Es spielt keine Rolle, ob er nach all diesen Missgeschicken abstürzt und verbrennt, sagte Sequeira im Staatsfernsehen. Für die Amerikaner ist er entbehrlich. Link zum Originaltext bei nachdenkseiten.de